Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Ambulantisierung, die ein Aspekt der Klinikreform werden soll. Die Überführung der Leistungen aus dem stationären Sektor in den ambulanten Sektor. Bei der ganzen Reform wird ja zurzeit wild zwischen Bund und Ländern hin und her diskutiert. Am Montag sollte ein abschließendes Treffen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Reform stattfinden. Am Telefon begrüße ich dazu Lars Lindemann, Bundestagsabgeordneter in der FDP-Fraktion, Mitglied im Gesundheitsausschuss und ehemaliger SPIFA-Geschäftsführer. Hallo nach Berlin, Herr Lindemann.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Lindemann, angenommen, Sie wären ein Klinikmanager und Sie waren es ja auch schon einmal irgendwo in Brandenburg, wenn ich mich richtig erinnere. Und Sie würden in der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Kliniken die Diskussion um die Krankenhausreform verfolgen. Wie wäre Ihre Stimmungslage?
Also die Stimmungslage hängt ja immer so ein bisschen davon ab, in welcher wirtschaftlichen Situation man selbst ist. Wir haben in Deutschland über die letzten 20 Jahre seit der Einführung der DRGs eine Entwicklung erlebt, in der die Länder ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, ausreichend investive Mittel in die Krankenhäuser zu geben in den Ländern. Aber wir haben auch in der jüngeren Vergangenheit eine Entwicklung erlebt, dass eben auch auf der Betriebskostenseite, also dem Teil, den die Krankenkassen zu finanzieren haben, die Ausgabenspitzen jetzt gerade im Anschluss an den Ukraine-Krieg und die sich daran anschließende Energiekrise nicht schnell genug refinanziert werden. Und das führt viele Häuser in Deutschland in eine sehr, sehr schwierige Situation. Und deswegen ist es gut und richtig, und ich glaube, das sehen mittlerweile auch alle so, dass wir eine grundlegende Reform brauchen. Da gibt es niemanden, der das irgendwie in Frage stellt. Die Frage wird jetzt aber eben sein, wie man das macht und wie die Finanzierung am Ende aussieht. Und darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen und die werden noch auszugleichen sein.
Der Bundesgesundheitsminister hat ja jüngst angekündigt, die Gelder für die Umsetzung einer Klinikreform würden voraussichtlich erst 2026, 2027 fließen. Das war im Deutschlandfunk. Jetzt mal angenommen, es kommt tatsächlich zu einer Einigung von Bund und Ländern. Was hieße das für die Krankenhäuser, die zurzeit ja doch mehr als 7 Milliarden Euro Verlust produzieren, und zwar im Jahr?
Ja, also das eine ist, der Bund hat ja in den letzten 18 Monaten knapp 6 Milliarden Euro nochmal in die Kliniken investiert oder hineingesteckt. Und mit Blick nach vorn muss man natürlich deutlich sagen, die Sicherung der Existenz der Häuser ist ganz klar Aufgabe der Bundesländer. Und das ist jetzt auch, worüber wir sprechen müssen. Wir tun als Bund alles, und da ist die Koalition sich sehr einig, dass wir die Reform so anlegen, dass sie sehr schnell umgesetzt werden kann. Und es liegt an den Bundesländern, das zu tun. Wir sind uns dabei bewusst, dass nicht jedes Bundesland dieselben Voraussetzungen dabei hat, wenn man auf die Landesbehörden jeweils schaut, die ja die Zuweisung der Leistungsgruppen und anderes jetzt im Bescheidwege dann auch umsetzen müssen. Wir sind gerade dabei, darüber nachzudenken, wie man da auch noch stärkere Hilfestellung geben kann. Und wir gehen davon aus, dass dann auch sehr schnell die ersten Bundesländer vielleicht sogar schon im Jahr 2025 in der Lage sein werden, auf die neue Art der Finanzierung mit Vorhalte, Pauschalen und anderem umzustellen.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Woran liegt das eigentlich, dass die Häuser so hohe Verluste fahren? Es ist ja wirklich viel Geld in den Sektor geflossen während der Pandemie, viele Milliarden Euro. Und jetzt, Sie haben es ja eben gesagt, nochmal dieser Energiekostenzuschuss von 6 Milliarden Euro. Ist das der Personalmangel oder bleiben die Patienten aus? Was ist eigentlich anders als vor der Pandemie?
Naja, ich sag jetzt mal, nach der Pandemie war es schon so, dass die Pandemie selbst natürlich erhebliche Irritationen im System gebracht hat. Negativer wie aber auch positiver Art. Man hat klar gesehen, wo die Defizite sind in der Organisation der Leistungserbringung. Es ist aber halt so, dass seit 2003, 2004, als wir die DRGs in Deutschland eingeführt haben, die Länder eben nachhaltig nicht bereit waren, investive Mittel zur Verfügung zu stellen. Und das mussten die Häuser eben ausgleichen aus den laufenden Entgelten, die man für die Prozeduren bekommen hat. Und das führt am Ende dann eben zu Schieflagen, wie wir sie heute beobachten. Für die Patienten, aber eben auch für die Krankenhäuser als Unternehmen. Wenn sie über 10, 15 Jahre hinweg Investitionen in Gebäudehülle und vieles andere mehr nicht leisten können oder eben nur teilweise leisten können und das aus den Entgelten für die Prozeduren holen müssen, dann hat das Folgen und das sieht man jetzt. Und das mischt sich dann eben mit der Herausforderung, dass wir jetzt sehr schnell ansteigende Energiekosten hatten und das DRG-System das so schnell nicht abbildet. Das wird ja das erste Mal im Herbst so sein, dass die gestiegenen Kosten das erste Mal mit abgebildet werden, auch nicht vollständig. Mhm. Und das bringt halt Kliniken, das sind Unternehmen, das muss man ja auch immer wieder einigen Leuten erklären, dass das Unternehmen sind, die auf eine bestimmte Art und Weise auf Veränderung von Rahmenbedingungen reagieren, eben in Schwierigkeiten. Und wir versuchen das jetzt aufnehmend in dem Wissen, dass man nicht jeden Wegbruch da wird aufhalten können, Veränderungen herbeizuführen, um dann stabilere Zustände in der Zukunft zu haben.
Also ein kumulativer Prozess, der jetzt so in den kritischen Bereich kommt, ne? So kann man das sagen, seit 2003. Ist denn der Bund dazu in der Lage, da noch stark auszuhelfen mit zusätzlichem Geld? Sie hatten das ja eben angedeutet, das sei Sache der Länder, die Existenzsicherung.
Also es ist völlig klar und wir sind uns darüber in der Koalition auch einig, das Ganze muss innerhalb der Budgets ablaufen, die es im Moment gibt. Und die Frage, wie die Transformation an sich, das ist ja eine zusätzliche Frage von finanziellen Mitteln. Wir reden ja einerseits darüber, dass die Länder die Struktur erhalten müssen und dass die Entgelte für die Prozeduren, die die Krankenkassen bezahlen, auskömmlich sein müssen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, was zusätzlich an Finanzmitteln notwendig ist, um diese Transformation dann auch durchzuführen. Beim Letzteren gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wer sich da wie engagieren muss. Aber auch da muss man deutlich festhalten, sind in erster Linie die Länder in der Pflicht. Und in der zweiten Linie dann vielleicht der Bund, aber darüber wird noch zu reden sein, wie das auszugestalten ist. Da gibt es noch keine eindeutige Festlegung.
Nun haben Sie ja vor kurzem gefordert, falls es zu keiner Einigung kommt bei der Klinikreform, dass dann der Gesundheitsminister wenigstens die Ambulantisierung vorantreiben müsse. Und über den Paragraphen 115f SGB V, ich zitiere, den intersektoralen Leistungsbereich mit Hochdruck fördern müsse, beginnend mit 500 Diagnosen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht alle unsere Hörer mit dem Paragraphen 115f direkt etwas anfangen können. Wollen Sie das vielleicht kurz erklären? Denn darüber sollte ja eigentlich die Selbstverwaltung verhandeln bis Ende März. Das ist aber nicht zustande gekommen und jetzt warten alle auf den Gesundheitsminister.
Ja, ausgehend von der Überlegung, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr hohes Ambulantisierungspotenzial in den Krankenhäusern immer noch haben. Wir machen noch viel zu viel stationär, was in anderen Ländern schon lange ambulant behandelt wird. Der Grundsatz ambulant vor stationär gilt in Deutschland. Und wir haben uns bei den Koalitionsverhandlungen und jetzt auch bei den Verhandlungen, wo es dann zu Paragraph 115f im Gesetzgebungsverfahren geführt hat, genau darüber auseinandergesetzt, wie man das Ganze befördern kann. Es soll also ein Leistungsbereich eröffnet werden, in dem Krankenhäuser wie auch niedergelassene Fachärzte tätig werden können. Und wenn man sich die Krankenhauslandschaft anschaut, dann ist es kein Geheimnis, dass wir viele Häuser haben, die haben ein sehr, sehr hohes Ambulantisierungspotenzial. Wenn Sie einfach mal so die Prozeduren, die 3 oder 4 Tage Verweildauer mit sich bringen, dann gibt es da eine hohe Anzahl, eine hohe Prozentzahl von Fällen, die eigentlich nicht stationär behandelt werden müssen. Da steht meist die Überlegung dahinter, da ist eine Sozialindikation vorhanden. Also jemand hat das Umfeld nicht, in dem er zu Hause dann die Dinge für sich regeln kann und vieles andere mehr. Aber es gibt ein sehr, sehr hohes Ambulantisierungspotenzial und die Häuser versuchen natürlich, diese Fälle festzuhalten. Und wir wollen dafür sorgen, dass diese Häuser diese Fälle in diesen intersektoralen Leistungsbereich überführen und dadurch eben dann am Ende auch Kosten gespart werden. Und, das ist mir sehr wichtig, diese Entwicklung wird an der Sektorengrenze zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung erhebliche Bewegung bringen. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, dass wir auch sehen, an welchen Stellen gibt es diese Entwicklung. Und dann kann man sicherlich im Nachgang auch nochmal korrigierend eingreifen und sagen, im Rahmen einer solchen Krankenhausstrukturreform, wenn es diese Bewegung gibt, und deswegen ist mir die Parallelität so wichtig, dass man das jetzt nicht liegen lässt und sagt, wir machen erstmal nur die Krankenhausstrukturreform, sondern wir müssen diesen Schritt parallel auch gehen. Weil es gibt ja den Häusern, die sich verändern müssen, die also nicht mehr Krankenhaus in dem Sinne, wie sie es heute sind, in der Zukunft dann vielleicht sein werden, auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten, sich neu aufzustellen und als Gesundheits-, ich nenne das jetzt mal Dienstleister, an dem Ort, wo sie heute tätig sind, dann eben dennoch in einer großen Breite Leistungen erbringen können, die auch von der Bevölkerung gebraucht werden.
Wie kann man sich denn das genauer vorstellen? Sie sprechen von Bewegung zwischen den Sektoren. Und also wenn man eine Förderung des intersektoralen Leistungsbereichs bekäme, würde das dann eher den ambulant tätigen Ärzten oder den Kliniken zugutekommen? Oder wäre das eben das, was offen wäre, der Marktprozess oder wie man das dann nennt, wo man dann eben in diesen Bereich vorstoßen kann als niedergelassener Arzt oder eben, dass Kliniken sich ihre Patienten weiter sichern, indem sie eben in diesem Sektor auch ihre Leistungen erbringen. Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir als Freie Demokraten wollen an der Stelle, dass es einen hohen Kooperationsgrad gibt. Wir wollen an der Sektorengrenze, dass das, was über Jahrzehnte hin nur sehr schleppend passiert ist, nämlich dass beide Bereiche kooperativ zusammenwirken. Das kann man unter so einer Art Kooperationsgebot fassen und sagen, Kliniken und niedergelassene Ärzte sollen sich diesen Bereich gemeinsam erschließen. Und dafür ist Voraussetzung, dass erstmal beide Bereiche völlig diskriminierungsfrei an diesem Leistungsbereich teilhaben können, müssen. Und dass man Voraussetzungen schafft, dass es klug ist, miteinander die Dinge zu regeln und auch zu organisieren. Und das wird die notwendige Bewegung bringen. Ich sehe im ambulanten Bereich eine hohe Bereitschaft, weitaus mehr Leistungen auch zu erbringen, die heute im stationären Bereich gemacht werden. Und ich sehe aber genauso auch die Notwendigkeit, dass diese Leistungen aus dem klinischen Bereich herauskommen, damit sich Krankenhäuser auf das wirklich konzentrieren können, wofür sie da sind, nicht wirklich die schweren Fälle, die in der ambulanten Versorgung so nicht handelbar sind, auszuführen.
Wie wäre denn die Honorierung? Kämen da die viel diskutierten, aber noch wenig durchschauten Hybrid-DRG zur Geltung?
Also Hybrid-DRG steht ja, ist ja nur ein Bild, dass man sagt, bitte fangt nicht an, für diesen Leistungsbereich ein neues Vergütungssystem zu erfinden. Das dauert dann in Deutschland mindestens 15 Jahre und dann braucht man da überhaupt nicht mit anfangen, sondern nimmt ein Vergütungssystem, was da ist, und kürzt es sinnvoll. Und lasst uns damit anfangen und dann vielleicht parallel dazu schauen, wie man da neue Vergütungsstrukturen entwickelt. Daher kommt die Idee, eine gekürzte DRG zu nehmen für diese Prozeduren und sagen, wir bezahlen, ich sage jetzt mal eine Zahl, ich weiß, das gefällt den Krankenkassen nicht, aber DRG minus 20%. Und das bezahlen wir für diese Prozedur. Und dann schaut man sich die Entwicklung an, ob es wirklich die Verlagerungseffekte gibt, die wir uns vorstellen. Und dann kann man auch noch mal gucken, ob das was mit den realen Preisen zu tun hat, die man dafür zahlen sollte. Mhm. Aber man sollte nicht auf die Idee kommen, ein neues Vergütungssystem zu fordern oder auch gar versuchen zu etablieren. Das wird einen solchen Reformschritt erheblich verzögern und das ist nicht unser Interesse. Mhm.
Ja, da haben wir große Erfahrung mit dem EBM 2000 Plus. Das waren ja nachher dann plus 5 Jahre und der war ja vorher auch schon lang genug geplant worden. Ja, warum würde das den Kliniken denn eigentlich helfen? Denn bisher sind ja die Operationen, die auch ambulant erbracht werden könnten, den Kliniken ja höher honoriert worden als den ambulanten Operateuren letztlich, also den niedergelassenen Ärzten. Die Honorare würden dann eher nach unten angepasst. Sie haben eben gesagt, DRG minus 20%. Und für die niedergelassenen Ärzte würde es dann leicht nach oben gehen oder wie kann man sich das vorstellen?
Also halten Sie mich bitte nicht an den 20% fest. Ich habe das einfach als Bild in den Raum gestellt.
Ja. Okay.
Das ist natürlich genau der Punkt, der hoch umstritten ist. Wo liegt man da? Aber wenn man an eine solche Fragestellung herangeht, dann ist für mich zunächst einmal immer wichtig, setze ich zunächst einmal einen Anreiz, dass wirklich Bewegung in das System kommt. Heute ist es ja oft so, dass die Akteure dastehen und sich gegenseitig anschauen und sagen, du darfst dieses nicht tun, weil ich das auch nicht darf. Und ich möchte erstmal einen Leistungsbereich eröffnet sehen, wo es wirtschaftlich attraktiv ist, sich hineinzubewegen, wo es aber langfristig für die Kassen auch attraktiv ist, weil wenn ich dieselbe Prozedur nicht mehr vollständig bezahlen muss, weil sie stationär erbracht wird, sondern sie wird ambulant erbracht und ich muss nur eine verringerte DRG dafür bezahlen, dann ist das zunächst einmal auch ein Stück weit eine Möglichkeit für die Kassen, Geld langfristig einzusparen. Bei all den Fragen, die uns dabei beschäftigen, wie schafft man das, diesen Bereich attraktiver zu gestalten, müssen wir immer davon ausgehen, und das ist ja auch der Punkt, der in der Krankenhausstrukturreform eine große Rolle spielt, die Krankenhauslandschaft in den nächsten 10 Jahren wird nicht mehr so aussehen, wie sie heute aussieht, sondern unser Bild ist, dass es Häuser gibt, die teilstationäre Angebote haben, aber eben auch ein breites, ambulantes Leistungsspektrum entfalten, und zwar in kooperativen Zusammenwirken mit dem sogenannten ambulanten Leistungsbereich. Wir brauchen da eine Semipermeabilität zwischen beiden Sektoren, die von dem Gedanken lebt, dass man kooperiert. Im Moment wird da noch sehr auf Abgrenzung gesetzt und genau das wollen wir durchbrechen.
Mhm. Welche Leistungen würden denn dafür in Frage kommen? Sie haben ja eben schon mal gesagt, man guckt so durch, also Häuser, die vor allen Dingen so ein Spektrum erbringen mit vielen Operationen mit 3 bis 4 Tagen Liegedauer. Wer würde das dann auswählen, wenn sich Krankenhaussektor und Kassenärzte schon nicht einigen konnten? Steckt das BMG da so tief in der Thematik drin?
Also das war ja vorgesehen im Paragraph 115f, dass die Selbstverwaltung das miteinander ausmacht. Darauf konnte man sich nicht verständigen und jetzt ist im Gesetz die Ersatzvornahme vorgesehen. Natürlich ist das BMG dazu nicht selbst in der Lage, dann muss ich aber Unterstützung holen. Jetzt kann man sich am AOP-Katalog orientieren, aber der AOP-Katalog ist nach meinem Dafürhalten da auch noch nicht dasjenige, was da abschließend beschreibt, worum es dabei geht, weil es gibt eine Menge Prozeduren, die da nicht drin sind, die aber dennoch ein hohes Ambulantisierungspotenzial haben und auch in der ambulanten Welt umsetzbar sind. Das ist aber jetzt nicht wirklich unsere Aufgabe im parlamentarischen Bereich. Das muss das BMG klären. Es gibt einen klaren gesetzlichen Auftrag, jetzt in die Ersatzvornahme zu gehen. Und ich werde für meine Fraktion darauf drängen, dass das parallel zur Krankenhausstrukturreform eben auch gemacht wird, damit dieser Leistungsbereich mit Leben gefüllt wird. Und mein Vorschlag, den Sie vorhin zitiert haben, der ging ja so ein Stück weit in die Richtung, dass ich gesagt habe, man muss ja nicht gleich alles machen, aber man kann erstmal mit einer begrenzten Anzahl von Prozeduren beginnen und das BMG kann ja im Rahmen der Ersatzvornahme dann auch immer weitere Erweiterungen vornehmen. Mhm. Einen ersten kleinen Schritt machen, dass man sieht, wie fangen sich die Strukturen an zu sortieren und dann eben das ganze Spektrum aufweiten in die Bereiche hinein, wovon wir alle wissen, dass die ambulant möglich sind. Natürlich wird man sich dann fragen müssen, wo kommen da ergänzende Angebote her, die es möglich machen, Patienten in der ambulanten Versorgung auch zu halten. Das ist richtig und das wird man auch tun müssen. Aber wir müssen weg von diesem starren Gedanken, ein Krankenhaus muss im Sinne des Paragraphen 108 SGB V immer genau so ein Krankenhaus bleiben, sondern das ist ein Ort, an dem stationäre, aber eben auch ambulante Leistungen erbracht werden sollen. Und wir als FDP legen großen Wert darauf, dass das nicht einseitig passiert, dass also stationäre Strukturen nicht einseitig sich weit in den ambulanten Leistungsbereich hinein öffnen. Wir wollen, dass das kooperativ passiert und gleiche Chancen für beide Leistungsbereiche da sind, sich in diesem Bereich zu etablieren. Und dann kommt man natürlich zu einer weiteren Frage, die für uns als Liberale auch sehr wichtig ist. Wie werden denn die Investitionen, die dafür notwendig sind, in Veränderung von Leistungsstrukturen in diesem intersektoralen Leistungsbereich finanziert? Und dann sind wir bei einer ziemlich spannenden Frage für die Zukunft und der Frage, welche Rolle darf eigentlich Fremdkapital in diesem ambulanten, intersektoralen, stationären Leistungsbereich spielen?
Mhm. Und da sind Sie offen für Fremdkapital, würde ich jetzt mal vermuten. Ist es so?
Ja, wir sind als FDP grundsätzlich der Meinung, dass wir dieses Geld in diesen Strukturen brauchen. Ich weiß, das ist nicht ganz konfliktfrei, was ich jetzt gerade sage. Viele sagen, es gibt ausreichend finanzielle Mittel. Das sehe ich nicht, gerade wenn Sie solche Leistungsstrukturen aufbauen, die eben mit hohem operativem Einsatz verbunden sind, sind einzelne Krankenhäuser, aber eben auch niedergelassene Ärzte überfordert damit, solche großen Investitionen zu stemmen. Das ist im Rahmen einer normalen Kreditgewährung auch nur noch im begrenzten Umfang möglich. Und das ist das Einfallstor, ja, für andere Kapitalgeber, wo ich als Liberaler erstmal sage, dem stehe ich erstmal grundsätzlich offen gegenüber. Ich bin für Liberalisierung an allen Stellen, wo Leistungen erbracht werden sollen. Wir müssen dann aber schauen, wie sorgen wir dafür, dass Therapie- und Diagnoseentscheidungen von Ärzten nicht beeinträchtigt werden durch Kapitaleignerstellungen. Und da wird sehr darauf ankommen, sehr, sehr deutlich die Selbstverwaltung in Deutschland zu stärken. Und das ist der Weg, den ich als Liberale da sehe. Das ist noch nicht konsentiert in meiner Partei. Aber ich, wenn Sie mich ganz persönlich fragen, ist das für mich der richtige Weg, dass man sehr deutlich Akzente setzt, dass die ärztliche Selbstverwaltung in der Lage ist, ihre Berufsangehörigen in ihren Kammern davor zu schützen, dass sie aus ökonomischen Gründen in Therapie- und Diagnosefreiheit beeinträchtigt werden.
Jetzt kommen wir noch einmal einen Schritt zurück. Sie hatten ja gesagt, 500 Diagnosen wären vielleicht ein Anfang. Von der KBV und dem Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands kam ja in der vergangenen Woche eine Mitteilung, die eher so klang, als seien die da sehr pessimistisch, weil nach deren Informationen der Minister die Verordnung in Sachen § 115f eher klein fahren wolle, also nur wenige Diagnosen. Wie sehen Sie denn da die Chancen für das, was Sie da fordern?
Also soweit wie ich das verstanden habe, ist der Bundesgesundheitsminister an der Stelle zurückhaltend, weil er eben nicht die Krankenhausstrukturreform als solche damit irritieren möchte, in Anführungsstrichen. Ich meine, wir meinen in der FDP, das gehört zusammen. Es muss parallel gemacht werden. Und deswegen glaube ich, das wird noch Gegenstand von Diskussionen sein, die wir zu führen haben. Es schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Das eine steht schon im Gesetz. Das andere wollen wir jetzt ins Gesetz bringen. Da ist die FDP-Fraktion 1:1 hinter Herrn Lauterbach, was die strukturellen Reformansätze im Krankenhausbereich angeht. Wir haben natürlich noch an der einen oder anderen Stelle Gesprächsbedarf, aber im Großen und Ganzen teilen wir das. Wir würden aber gerne parallel das, was ja im Gesetz heute schon angelegt ist, eben auch in Funktion bringen und meinen, dass so eben auch neue Perspektiven aufgehen für die Krankenhausträger, die im Rahmen der Krankenhausstrukturreform, da muss man doch nicht drum rumreden, sich die Frage stellen müssen, müssen wir hier nicht abstrukturieren, also sprich unsere Leistungskapazitäten umbauen oder eben auch an bestimmten Stellen einstellen. Das wird auch Resultat einer großen Krankenhausstrukturreform sein. Wer das leugnet, der hat nach meinem Dafürhalten nicht erkannt, wo da auch die Probleme liegen. Mhm.
Herr Lindemann, Sie sind jetzt Bundestagsabgeordneter. Ihre große Stunde, also die des Parlaments, die schlägt ja eigentlich noch in der Klinikreform. Was treibt Sie um, dass Sie schon jetzt so deutlich da auch Ihre Stimme erheben für eine beschleunigte Ambulantisierung?
Ja, zunächst einmal bin ich als Bürger dieses Landes und mit 52 Jahren ab und zu auch selbst Patient und nehme bestimmte strukturelle Defizite, wenn ich mich selbst in das System begebe, wahr. Und ich möchte, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren weiterhin einen wirklich leistungsstarken, stationären Leistungsbereich in Deutschland haben. Aber ich möchte einen ebenso starken Leistungsbereich in der ambulanten, intersektoralen Versorgungswelt, sodass ich als Patient, und da sehe ich durchaus wirklich mich, meine Familie, meine Freunde, meine Mitbürger in diesem Land, ja, dass wir Versorgungsangebote bekommen, die stabil funktionieren. Und da haben wir große Herausforderungen. Und denen versuchen wir uns jetzt zu stellen. Und das tue ich nicht, das tut die FDP nicht mit einem vorwurfsvollen Blick nach hinten, dass da wer auch immer woran schuld sein soll oder auch nicht, sondern wir schauen nach vorne und wollen so gewährleisten, dass wir genau das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich einen leistungsstarken medizinischen Versorgungsbereich über alle Ebenen hinweg in Deutschland haben und behalten werden, zum Vorteile aller Patientinnen und Patienten in unserem Land.
Ja, also dann frage ich noch eine weitere Frage, eine letzte Frage. Beim Gebäudeenergiegesetz lagen ja die Bruchlinien zwischen den Partnern der Ampelkoalition. Bei der Klinikreform jetzt wirkt es zurzeit noch eher so, als seien die Meinungsunterschiede zwischen Bund und Ländern entscheidend. Sie haben eben gesagt, Sie stünden in der Frage der Klinikstrukturreform 1:1 hinter Herrn Lauterbach. Der fordert jetzt Transparenz bei der Qualität und winkt dafür ganz leise mit dem Scheckbuch, wenn man so will. Dabei hat er ja auch nicht so viel Geld übrig. Und die Länder, die die Kliniken in den vergangenen Jahren ja regelrecht ausgehungert haben, das kann man ja schon so sagen, die pochen dagegen auf ihren Sicherstellungsauftrag. Gibt es in diesen Fragen auch unterschiedliche Positionen in den Koalitionsfraktionen? Und wenn ja, wo könnte es hier vielleicht doch noch knallen? Oder sind Sie sich da völlig einig?
Also es wäre ja neu, wenn es nicht unterschiedliche Positionen zu der einen oder anderen Frage gibt. Nur wir sind uns einig in der Koalition, dass wir diese unsrigen Differenzen, die wir da an dem einen oder anderen Punkt haben, untereinander hinter verschlossenen Türen klären und als Bund, also Bundesgesundheitsministerium und Fraktionen, gemeinsam mit den Ländern verhandeln. Und wir sind von dem Willen getragen, diese Klinikreform umzusetzen. Und dass es da noch das eine oder andere Gespräch gibt, das halte ich für völlig normal. Und Sie haben jetzt die Parallele zum Gebäudeenergiegesetz aufgemacht. Ich halte nichts davon, solche Themen in der Öffentlichkeit auszutragen, sondern, wie sich das in einer Koalition gehört, hinter verschlossenen Türen. Und das kann dann durchaus auch mal offen und ziemlich hart sein. Da wird der eine mal was einstecken müssen und der andere mal was bekommen. Das ist ein Geben und Nehmen. Aber unterm Strich gehe ich davon aus, dass wir diese Positionierung als Bund gemeinsam, die Fraktionen mit dem Bundesgesundheitsminister, so halten werden und mit den Ländern auch zu vernünftigen Lösungen kommen werden. Und wenn Sie das Thema Transparenz ansprechen, ja, das ist für viele eine gewisse Schwierigkeit. Aber ich vollziehe nach und finde es richtig, dass wir eine große Offenheit brauchen darüber, was sind bestimmte Strukturen in Deutschland in der Lage zu leisten und was sind sie nicht in der Lage zu leisten. Und erst das kann ja wohl die Grundlage sein für dann auch evidenzbasierte Entscheidungen, dass man dem einen sagt, wenn du nachhaltig nicht in der Lage bist, die Qualitäten zu liefern, die wir uns alle miteinander vorstellen, dann musst du eben auch ausscheiden. Das ist ein vernünftiger Ansatz, der ist nicht schön, der ist nicht leicht, aber das gehört eben zur Politik auch dazu, dass man die Kraft besitzt, genau da, wo Probleme langfristig nicht zu beseitigen sind, man dann eben auch aufhören muss, Leistungen zu erbringen. Mhm.
Herr Lindemann, die Krankenhausreform wird uns noch ein bisschen beschäftigen, mindestens ein paar Monate, vor allen Dingen dann, wenn es dann tatsächlich ins parlamentarische Verfahren geht. Aber egal, ob es dann am Ende eine Revolution oder eine Evolution wird oder vielleicht sogar überhaupt nichts Richtiges dabei herauskommt, die Häuser, denen geht es ums Überleben. Das ist ja heute auch in unserem Gespräch mehr als klar geworden. Insofern werden wir gespannt sein, wie die Koalition diese Gemengelage auflöst, auch in Richtung Ambulantisierung. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank und auf bald.
Und auch wieder, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss!